Vielen Dank für dieses schöne Lied und ich möchte alle ganz herzlich auch von meiner Seite begrüßen, alle Gäste, alle Geschwister unserer Gemeinde, alle Zuhörer. Ich habe was ganz Besonderes heute und zwar, ich fühle mich ziemlich frei. Und was dieses Freisein bedeutet, das will ich euch mal kurz zeigen. Merkt ihr was? Da hängt kein Kabel irgendwo hier weg von diesem merkwürdigen Mikrofonbrillengestell, sondern ich habe da ein Mikrofon hier unten. Im Moment wird es noch ein bisschen nachgeregelt. Ich hoffe, dass es gut verständlich wird. Was ganz Tolles. Ja? Plötzlich fühlt man sich frei, da ist eine Last weg. Ich bin ganz arg dankbar, dass dieses Ding plötzlich in unserer Gemeinde da ist und dass unsere Brüder von der Technik bereit waren, doch da auf einen Wunsch einzugehen und so ein Mikrofon zu beschaffen. Das ist mir echt eine Riesenerleichterung. Und frei sein ist nun was, was wir uns eigentlich immer wieder alle wünschen. Also zumindest bei mir ist das so. Man ist doch gerne frei und ungebunden. Ob das jetzt in der Bewegung ist, oder kann man mal den Stefan fragen. Der freut sich auch wieder, wenn er wieder frei ist von seinen Unterarm-Gehstützen, ja, und sich dann wieder frei bewegen kann. Ja, Freiheit, das soll eigentlich das Thema heute unserer Predigt sein. Und Freiheit, das ist so ein Begriff, da kann man sich so viel drunter vorstellen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, da bin ich eigentlich gar nicht so drauf scharf, den allein schön zu definieren, sondern da frage ich doch mal einen meiner jungen Brüder und habe den gebeten, ob er nicht bereit wäre, sich zu diesem Thema mal kurz interviewen zu lassen. Und da hat er doch gerne zugesagt, ganz spontan. Ich habe mich erst gestern gefragt. Das ist nämlich der Daniel und ich möchte mal bitten, dass du kommst, Daniel. So, kriegst du auch ein Mikrofon von mir. Ich habe mir meine Frage auch aufgeschrieben, deswegen weißt du, dass ich da jetzt nichts vergesse. Also, pass auf, erinnerst du dich noch an deinen 18. Geburtstag?
Ja, erinnere ich mich noch gut daran.
Kannst du dich auch noch daran erinnern, was dir zu dem Zeitpunkt so ungefähr durch den Kopf gegangen ist, falls überhaupt was durch den Kopf gegangen ist?
Ja, also ich habe mich zum einen gefreut, dass ich Auto fahren durfte, beziehungsweise darf. Und ich wusste aber auch, dass ich ab jetzt wählen darf und für alles, was ich tue, selber in Rechenschaft gezogen werden kann.
Okay. Ja. Kannst du dich noch ungefähr erinnern, ob der Begriff Freiheit in Bezug auf den 18. Geburtstag irgendeine Rolle bei dir gespielt hat?
Also klar hat man sich so ein Stückchen freier gefühlt, eben weil man ein bisschen unabhängiger war und wusste, dass die Entscheidungen, die man trifft, nicht mehr so von den Eltern abhängen. Aber ich war schon vor meinem 18. Geburtstag ziemlich frei und durfte da schon ziemlich viel selber entscheiden. Von daher war es jetzt keine so große Umstellung für mich.
Okay, also Freiheit, würde ich sagen, hat was mit eigenem Entscheiden dürfen zu tun?
Ja, von Unabhängigkeit, von psychischer als auch psychischer,
okay.
Physischer.
Also wie würdest du es heute definieren? Also wenn ich jetzt frage, wie definierst du Freiheit heute?
Dass man selber entscheiden darf, was man macht. Und dass man auch selber entscheiden darf, an was man sich bindet. Also, dass man jetzt nicht irgendwas aufgesetzt bekommt, sondern dass man frei handeln darf und genau.
Was würdest du sagen, wie wichtig ist dir Freiheit heute? Was bedeutet sie dir heute?
Ich glaube, dass sie mir sehr wichtig ist, gerade weil es in unserer Gesellschaft schon so ist, dass alle ziemlich frei sind. Das heißt, wenn man jetzt nicht mehr so frei sein dürfte, dann wäre schon eine krasse Umstellung. Wir sind es halt alle schon gewohnt. Und ja.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.
So, ich habe meinen Zettel bloß einmal gebraucht, das war gar nicht schlecht. Ja, ist interessant. Ich möchte es mal noch kurz ergänzen, was der Daniel da gesagt hat. Wenn ich mich richtig erinnere, bei meiner Frau hat es auch so eine Situation gegeben, wo sie sich gewünscht hat, frei zu sein. Sie hat nämlich ganz stark Gelatine mögen früher. Und Gelatine ist ja nun was, was man halt nicht einfach nur so isst, ja? Sondern das muss man ja auf Kuchen oder so, aber nicht einfach so. Und als sie dann 18 war, weiß nicht, ich hoffe jetzt, ich habe sie gar nicht mehr nachgefragt, da hat sie plötzlich gedacht, ja endlich, jetzt kann ich mal so viel essen, wie ich will und nicht immer diese Einschränkung meiner Eltern, ja, immer bloß so ein kleines bisschen oder vielleicht war es bei anderen mit Kuchenteig oder so, wo man doch einmal so schön schleckt. Ja, dann können wir mal so eine ganze Schüssel Kuchenteig endlich essen, hurra! Oh. Und plötzlich merkt man, dass diese vermeintliche Freiheit oder die Freiheit des Essens tun zu dürfen, nicht unbedingt das Beste ist für einen selber. War bei dir auch so, oder? Kann sein millionisch schlecht werden damit. Ich möchte einen Text heute lesen. Es gibt so vieles, was die Bibel über Freiheit sagt, aber ich habe einen Text einmal ausgesucht, der heute Grundlage sein soll, und den finden wir im Römerbrief im 7. Kapitel. Und da lesen wir heute Morgen die Verse 1 bis 6 miteinander. Römer Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. Interessant ist, dass dieser Abschnitt oder das Kapitel 7 des Römerbriefs in der Luther 84 Bibel überschrieben ist mit Freiheit vom Gesetz. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Mal bis hierher. Frei vom Gesetz. Da werden wir uns noch Gedanken machen müssen darüber, was das nun wirklich bedeutet. Frei vom Gesetz, wie es die Schrift sagt. Ich habe mal in Wikipedia nachgeguckt, wie dort Freiheit definiert wird. Und wenn wir jetzt mal noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, was der Daniel gerade gesagt hat, für sich als Definition der Freiheit, werden wir da schon Parallelen sehen. Dort steht, Freiheit, lateinisch Libertas, wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt in Philosophie, Theologie und Recht der Moderne allgemein einen Zustand der Autonomie eines Subjekts. Der Zustand der Autonomie, also der Unabhängigkeit eines Subjekts. Das bedeutet also, wenn ich frei bin nach dieser Definition, dann kann ich völlig unabhängig über mein eigenes Leben entscheiden. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen, ich sag mal, frei von der Leber weg oder unverklausuliert sagt, dann kann man sagen, ich kann tun und lassen, was ich will. Da soll doch keiner kommen und mir reinreden wollen, ich entscheide, was richtig und was falsch ist. Es ist ja schließlich mein Leben. Es hat eine ganze Zeit in der Menschheitsgeschichte eine schreckliche Geißel gegeben. Eine Geißel, die im Grunde genommen bis heute noch nicht komplett ausgerottet ist. Und das ist die Sklaverei. Warum sage ich hier schreckliche Geißel? Was ist so schlimm an der Sklaverei? Da wird jeder natürlich sofort aufschreien und sagen, na hör mal, also das kannst du doch nur gar nicht mal ansatzweise in Frage stellen. Sklaverei ist ja was Furchtbares, da werden Menschen wie Dinge verkauft und sind untertan ihren Herren auf Gedeih und Verderb, die können sie schlagen, quälen, zu alle Dienste verdonnern, von morgens bis spät in die Nacht zu arbeiten, und wenn es dem Sklavenhalter gefällt oder dem Sklavenbesitzer, dann sagt er so, und jetzt wirst du hingerichtet, der muss noch nicht mal einen Grund angeben und der Sklave hat zu sterben. Es gibt auch immer noch Sklaverei, heute noch, moderne Sklaverei. Wenn man nur an die Zwangsprostitution denkt, es gibt auch heute noch Menschen, die gehandelt werden wie Ware. Und es gibt Menschen, die dafür stehen, gegen diese Sklaverei eingetreten zu sein. An David Livingston zum Beispiel oder an Martin Luther King oder auch Vertreter vom Abolitionismus. Das waren Vertreter einer Bewegung, die sich intensiv gegen die Sklaverei gewendet hat. Ein Bekannter im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert war William Wilberforce, ein englischer Politiker. Und er hat zusammengelebt mit John Newton. Und John Newton ist uns wohl ein Begriff, vielleicht dem einen oder anderen. Das war der, der selber ein Sklavenhändler war und dann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hat und infolgedessen dann die Sklaverei bekämpft hat, zusammen mit William Wilberforce ein Stück weit. Und dann dieses wunderbare Lied Amazing Grace gedichtet hat, das wir heute noch singen. Und was ist dieses Besondere an diesem Lied Amazing Grace? Es ist schon im Titel beschrieben, wunderbare, unverständlich wunderbare Gnade. Und da sehen wir schon, dass es einen Gegenpol gibt zur Sklaverei, ein Gegenpol, sage ich jetzt auch mal, zur Sklaverei des Gesetzes, wo das Gesetz dem Menschen sagt, du musst und du musst und du musst und wenn du nicht, dann aber. Es gibt die Gnade. Und da bin ich so froh und dankbar, dass wir das wissen dürfen, dass es Gnade gibt und dass es ein Leben aus der Gnade und in der Gnade gibt. Und da hat meine Frau ein wunderbares Zitat gefunden von Hans-Joachim Eckstein. Der hat Freiheit nämlich auf der Grundlage der Bibel einmal folgendermaßen beschrieben, ich zitiere: Wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, kann ich tun und lassen, was Christus will. Wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, kann ich tun und lassen, was Christus will. Das scheint in sich ein Paradoxon zu sein, ist es aber nicht. Das werden wir noch miteinander sehen. Paulus, der beschreibt es mal mit diesem kurzen und schlichten Satz: Ich lebe, doch nun nicht ich. Christus lebt in mir. Ja, wie ist es jetzt mit der Freiheit aus biblischer Sicht? Ich denke, wir haben schon klar gemerkt, es geht eben nicht darum, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Und doch beschreibt die Bibel eigentlich etwas, dass wir frei sind, alles zu tun. Was steckt denn da jetzt dahinter? Wenn wir das klären wollen, und ich kann mir vorstellen, wir können das heute Morgen nicht umfangreich und bis ins Erschöpfende klären, dann müssen wir weit zurückgehen in der Bibel, denn dann müssen wir verstehen, woher überhaupt das Gesetz kommt und warum uns dieses Gesetz gegeben ist. Die Menschen, das wissen wir alle, sind mit Adam und Eva im Paradies gefallen. Sie haben sich für den Ungehorsam Gott gegenüber entschieden. Und es hatte schreckliche Konsequenzen. Sie mussten raus aus dem Paradies, sie mussten sterben, sie waren dem Verfall preisgegeben, sie mussten der Erde ihre Früchte abbringen unter schwersten Mühen und Schweiß. Die Frau musste die Kinder gebären unter Schmerzen bis heute. Dieser Fall im Paradies, dieses Verkauftwerden unter die Macht der Sünde hatte schreckliche Folgen. Aber das war Gott nicht egal. Gott hat gesagt, ich will einen Weg finden. Schon im Paradies dort hat er gesagt, du wirst der Schlange mal den Kopf zertreten, im Blick schon auf das Werk Jesu Christi, das er mal am Kreuz auf Golgatha tun wird. Gott hat gesagt, es ist mir nicht egal, selbst wenn meine lieben, geliebten Geschöpfe, meine geliebten Menschen von mir abfallen, wenn sie mir durch ihre Sünde ins Angesicht gespuckt haben, meine Gegenwart und das Zusammensein mit mir verachtet haben, sind sie mir nicht egal. Und so hat die Menschheitsgeschichte dann angefangen. Die Menschen haben sich vermehrt, sie haben sich auf der Erde verbreitet. Und Gott hat dieses schreckliche Gericht der Sintflut über die Menschen kommen lassen, weil er gesehen hat, dass sie alle verdorben waren und er hatte Zorn über die Menschen. Aber 8 Menschen hat er hindurchgerettet durch diese Sintflut. Und die Menschheit hat sich wieder vermehrt und die Sünde war wieder mächtig in ihnen. Und Gott hat schon bei Noah, bevor sie sich dann nach der Flut vermehren konnte, einen Bund gesetzt. Er hat schon dort gesagt, es soll nicht aufhören, Tag und Nacht, Hitze und Kälte, Saat und Ernte. Und er wird nie wieder eine Sintflut über diese Erde kommen lassen. Es hat ihn gereut, dass er so hart war. Und die Menschen, sie sind wieder viele geworden, bis Gott angefangen hat, dann bei Abraham einen Bund zu schließen mit seinem Volk oder sein Volk zu gründen eigentlich in Abraham, ist besser gesagt. Und dann ging es weiter bis Mose. Und in Mose, da hat Gott wieder einen Bund mit seinem Volk geschlossen. Und dieser Bund, den hat er in 2. Mose 19,5 so gegründet. Er hat gesagt, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten. So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Gott hat also damals mit seinem Volk einen Bund geschlossen und hat erwartet, dass dieses Volk den Bund auch hält. Und das Volk hat damals sogar zweimal ganz klar bezeugt, was der Herr sagt, das wollen wir tun. Ja, ist nur so ein Problem mit dem Wollen des Menschen. Da ist eine Absichtserklärung da und diese Absichtserklärung, die kann noch so aufrichtig sein und trotzdem ist der Mensch letzten Endes nicht in der Lage, diese Erklärung auch 100% in die Tat umzusetzen. Er wird scheitern dran. Und deswegen hat Gott damals das Gesetz und die 10 Gebote auch nicht gegeben, weil er erwartet hatte, dass ein Mensch das halten kann. Gott hat in seiner Allwissenheit ganz genau gesehen, dass das unmöglich ist für uns Menschen. Aber er hat dieses Gebot und das Gesetz gegeben, und das sehen wir im Neuen Testament ganz klar, damit die Sünde offenbar wird. Gott hat nur deswegen das Gesetz gegeben, um den Menschen zu zeigen, ihr seid Sünder und bitte erkennt es doch mal. Geht doch mal her und versucht nur ein Gebot aus den 10 Geboten komplett zu halten, ohne einmal dran zu fallen. Versucht es mal. Und wenn man das jetzt zählt, wie der Herr Jesus diese Gebote noch verfeinert und sogar verschärft hat in der Bergpredigt, dann müssen wir sagen, wer von uns hat noch nicht einmal gedacht über seinen Bruder, du Narr? Wer von uns Männer hat noch nicht einmal in seine Gedanken eine andere Frau begehrt? Wer von uns hat noch nicht einmal die Unwahrheit gesagt? Und wir könnten fortfahren durch die ganze 10 Gebote. Merke mir, dass hier genau das Gegenteil von dem ist, was Freiheit bedeutet. Der Mensch ist verkauft unter die Sklaverei der Sünde. Kein Mensch zu keiner Zeit kann von sich sagen, ich habe nie gesündigt. Und das wollte Gott klar machen. Das wollte Gott ganz klar zeigen. Und in dem Text, den wir jetzt miteinander hier gelesen haben, der unsere Grundlage heute ist für dieses Thema, da sehen wir ganz klar, dass das Gesetz über den Menschen herrscht. Ich sage es jetzt mal anders. Dass diese Gebundenheit über den Menschen herrscht, solange der Mensch lebt. Und jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, dass der Mensch sterben kann und trotzdem weiterlebt. Ich lese dazu mal 3 Verse aus Römer 6. Und zwar die Verse 14, 18 und 22. In Römer 6, Vers 14 heißt es, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Vers 18, denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Und Vers 22, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende aber ist das ewige Leben. Geschwister, liebe Zuhörer, was hier in diese Verse aufgeht, was hier gezeigt wird von Gott, das ist was genial Wunderbares. Denn es zeigt den Weg auf, dass es einen Weg gibt, weg von dieser Sklaverei der Sünde. Es gibt die Möglichkeit für einen Menschen zu sagen oder einen Weg einzuschreiten, der diese Sklaverei bricht, der uns hineinführt in Freiheit. Hier haben wir es gerade gelesen, in Gnade. Wenn wir unter der Gnade sind, dann kann die Sünde nicht mehr herrschen. Und wie kommt man jetzt in diesem Zustand, unter der Gnade Gottes zu stehen? Da gibt es nur einen einzigen Weg und dieser Weg heißt Glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das bedeutet, dass ich das, was Gott mit dem Gesetz vorhatte, nämlich die Sünde zu erkennen, für mich selber als wahr achte. Dass ich sage, ja, ich gebe es zu, ich bin ein Sünder. Und ich möchte mal fragen, fällt es wirklich so schwer? Wisst ihr, Gott weiß doch eh alles. Er kennt uns doch durch und durch. Er hat alle unsere Sünde, alle komplett gesehen. Er könnte sie einzeln aufzählen. Und vor dem Hintergrund, wie dumm ist es, wenn die Menschen dann sagen, ach nein, das ist mir zu peinlich, das ist mir zu, da schäme ich mich ja dafür, das zu sagen. Oh Geschwister, ich war genau im gleichen Moment, in der gleichen Lage einmal, wo es für mich darum ging, meine dreckige Sünde zu bekennen. Und es waren schreckliche Sünden in meinem Leben. Aber Gott hat sie doch alle schon gesehen. Und dann durfte ich zu Gott kommen, dann durfte ich zu Jesus kommen und sage, Herr Jesus, ich bekenne dir all meine Sünde. Und ich habe dort alle die Dinge, die mir damals bewusst waren, Gott gesagt. Und da war kein Mensch dabei, nur Gott und ich. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn das wahr ist, dass du für mich gestorben bist am Kreuz auf Golgatha, wenn das wahr ist, dass du bereit bist, die Sünde und Schuld, die ich getan habe, auf dich zu nehmen und stellvertretend für mich die Strafe auf dich zu nehmen, dann will ich von heute ab mein Leben dir übergeben. Vergib mir meine Schuld und nimm du mein Leben in deine Hand, regiere du mein Leben. Denn ich habe damals mit meinen 22 Jahren eindeutig gesehen, ich kann mein Leben nicht so führen und so leben, wie er es will. Mein Leben in meiner Freiheit hat mich nur immer tiefer in die Sünde und letzten Endes auch in Verzweiflung geführt. Erst als Jesus Christus mein Leben neu gemacht hat, als er meine Schuld vergeben hatte und mein Leben in die Hände genommen hat, als er es regiert hatte und angefangen hatte zu regieren, erst da war das Leben lebenswert. Und das wünsche ich jedem von ganzem Herzen auch heute Morgen hier zu sehen, dass die Freiheit in der Gebundenheit an Jesus Christus zu finden ist. Da ist wahre Freiheit. Und Gott zeigt hier auch in diesem Text, den wir gelesen haben, dass wir Gott Frucht bringen sollen. Das lesen wir im Vers 4. Damit wir Gott Frucht bringen. Es ist nicht einfach nur ein Leben so für uns, das sich dann gestaltet. Dass Gott dann sagt, so jetzt bist du errettet und jetzt habe ich dir all deine Sünde vergeben und jetzt mach, was du willst. Leb dein Leben. Freu dich dran. Freude ist da auch dabei. Durchaus. Aber es hat ein Ziel. Gott will mit unserem Leben etwas tun. Er will uns gebrauchen. Und das lesen wir hier, damit wir Gott Frucht bringen. Der Herr Jesus hat mal gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und mein Vater, der Weingärtner, wird ihn reinigen, dass er noch mehr Frucht bringt. Frucht bedeutet, dass unser Leben durch Jesus Christus bestimmt werden kann, damit er uns gebrauchen kann als Werkzeuge in dieser Welt, um sein Reich zu bauen. Das ist Frucht. Und am Ende vom 6. Kapitel hier im Vers 23, da haben wir gelesen, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ewige Leben. Nicht nur, dass wir hier auf Erde schon in der Hand Jesu geborgen sein dürfen, dass er uns gebraucht als seine Werkzeuge. Nein, es geht noch drüber hinaus. Er schenkt uns sein ewiges, wunderbares Leben, wo wir in Ewigkeit mal bei Gott sein dürfen. Und wir haben jetzt auch in diesem Text gelesen, im letzten Vers, wir sind vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, also dem Gesetz abgestorben. Und dann heißt es, dass uns gefangen hielt. Wenn man einem alkoholabhängigen Menschen, einem alkoholkranken Menschen Alkohol gibt, was passiert dann? Der wird einem die Flasche Schnaps aus der Hand reißen und wird sie runterschlucken in einem Nu. Und wenn so ein Alkoholiker, ich meine, ich habe das schon mal gesagt gehabt, über 50 Jahre trocken war und er bekommt ein Glas Sekt, dann wird er wieder hineingerissen in diese schreckliche Sucht. Seht ihr, was passiert, wenn so ein alkoholkranker Mann irgendwo in der Gosse, im Straßengraben liegt und wir gehen hin und halten ihm eine Alkoholflasche hin und er regt sich nicht. Und wir schütteln ihn vielleicht und sagen, da, nimm doch, trink. Und er regt sich nicht. Und plötzlich merken wir, der ist ja tot. Der ist gestorben. Wie viel Alkohol können wir ihm anbieten, um ihn zu trinken? Wie viel wird er nehmen? Logisch, nichts mehr. Wer tot ist, der trinkt nicht mehr, der macht gar nichts mehr. Und seht, genau so ist es für uns, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir der Sünde abgestorben. Im Grunde genommen kann die Sünde in keiner Weise mehr über uns herrschen. Nirgends. Wir können nur leider tatsächlich immer noch sündigen. Wir können noch, aber wir müssen nicht mehr. Der Zwang dahinter, er ist weg. Wir sind frei von der Macht der Sünde. Jetzt hat die Freiheit aber noch einen anderen Aspekt in Bezug auf Jesus Christus. Und da möchte ich ein Beispiel veranstellen, ich weiß nicht, wer das kennt. Es gibt einen Film und auch ein Buch, das heißt Bob der Streuner. Das ist die Geschichte von einem jungen Mann in London, hat er gelebt, oder ich glaube, er lebt immer noch dort, der war heroinabhängig. Und dieser junge Mann, der war schon in einem Entzugsprogramm, also in einem Methadonprogramm. Methadon ist ja eine Ersatzdroge, die nicht ganz so schreckliche Wirkungen wie das Heroin selber hat. Aber es ging ihm durchaus nicht gut. Er hat sich gerade so über Wasser gehalten mit Straßenmusik. Er hat seine Gitarre gehabt, ist nach Covent Garden gegangen und hat dort gesungen und hat gerade mal so ein bisschen Einkommen gehabt, um sich über Wasser halten zu können. Und dem Mann ist plötzlich ein Kater begegnet. Bob. Und dieser Kater, der saß halt da irgendwann mal bei ihm vor der Tür, auch ganz verwahrlost, eigentlich ähnlich wie er. Wahrscheinlich war er nicht heroinabhängig, der Kater, aber es ging ihm auch nicht gut. Und er hat den Bob aufgenommen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die beiden haben sich einfach mögen. Und aus dieser Verbindung von den beiden sind die ganz, ganz gute Freunde geworden, wo letzten Endes auch dieser Kater ihm über seinen Entzug dann hinweggeholfen hat. Und da ist, ich meine, im Vorwort von diesem Buch folgender Satz zu lesen. Bob, der Kater, war anders als andere Katzen. Er liebte seinen neuen Freund mehr als die Freiheit und blieb. Nochmal. Er liebte seinen neuen Freund mehr als die Freiheit und blieb. Der Bob ist nicht mehr weggegangen. Der ist geblieben. Obwohl er die Freiheit gehabt hätte, der hätte hingehen können, wo er hätte wollen, er hätte sein Streunerleben weiterleben können, er hätte alles tun und lassen können, was er wollte, aber er ist geblieben bei seinem neuen Freund. Freiheit, auch aus biblischer Sicht und vielleicht gerade aus biblischer Sicht, ist eine Beziehungsfrage. Nämlich die Beziehung von dir und mir zu unserem Herrn Jesus Christus. Wer Jesus als seinen Freund hat, wer Jesus als seinen Heiland hat, als seinen Erlöser und Erretter, wer Jesus erkannt hat als Gottes Sohn und als die wunderbarste Person, die es nur überhaupt gibt, der aus aller seiner tiefsten Liebe zu dir und mir sein eigenes Leben gegeben hat, der bleibt bei Jesus. Geschwister, wollen wir weg von ihm? Wer Jesus schon kennt, wer wäre da und sage und könnt jetzt sagen, nein, ich will weg von Jesus? Wir haben doch was Besseres gefunden als das, was man in der Welt und in der eigenen Freiheit finden kann. Selbst Sklaven früher, ich möchte mal auf dieses Beispiel zurückkommen, selbst Sklaven. Von den Sklaven gibt es Beispiele oder Erzählungen, dass solche, die freigelassen wurden von ihrem Herrn, auch das gab's, manches Mal dann geblieben sind in dem Haus, wo sie Sklaven waren, dann als Freie aus Liebe zu ihrem Herrn, den sie hatten. Es gab auch gütige Sklavenhalter, nicht nur die schrecklichen. Und sie sind aus Liebe geblieben. Der Herr Jesus, er will immer, in jedem Fall, in jeder Situation, immer nur das Beste für uns Menschen. Immer. Und nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Ich möchte noch einige Verse aus dem Römer 8 lesen, das nächste Kapitel. Und zwar die Verse 1 bis 4 und dann 14 und 15. Römer 8, 1 bis 4. Und dann die Verse 14 und 15. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und dann noch die Verse 14 und 15. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Haben wir gelesen in Vers 4, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Seht, es ist wieder ein Hinweis darauf, dass das, was der Herr Jesus getan hat, die Gerechtigkeit, die er selber erworben hat durch sein Leben, das absolut konform war mit dem Gesetz Gottes, diese Gerechtigkeit dir und mir, wenn wir an ihn glauben, geschenkt worden ist. Und die Bibel redet jetzt hier auch von Fleisch. Und da muss man, glaube ich, schon definieren, was mit Fleisch gemeint ist. Und es ist hier nichts anderes gemeint, als das Denken, Wollen und Handeln, das nicht nach Gottes Willen stattfindet. Also nicht von Gottes Willen bestimmtes Denken, Wollen und Handeln. All das, wo wir unser eigenes hineinbringen. Ich will, ich denke, so ist es richtig. Und was ich mache, das ist das Richtige. Das ist fleischlich. Geistlich bedeutet, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Letzten Endes kann man es vielleicht auch so sagen, letzten Endes ist es das Leben, das von Satan und von Sünde und vom eigenen Ich bestimmt wird. Das ist Fleisch und Abhängigkeit. Das Lustprinzip, was heute so hoch gehalten wird in der Welt. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber man sucht manchmal so Dinge, wo man denkt, ja, dann, wenn ich das und das habe, dann geht es mir gut in meinem Leben. Zum Beispiel, was heute sehr häufig zu beobachten ist, sind wechselnde Partnerschaften. Man denkt, nur in der Ehe oder nur in einer Beziehung und vielleicht noch viele wechselnde Beziehungen, da ist Erfüllung zu finden. Wenn ich das habe, dann geht es mir gut. Welch ein Irrtum. Welch ein Irrtum. Mir geht es dann gut, wenn ich den Zustand finde, den der Herr für mich bereitet hat. Auch in diesem Bereich. Also frei sein heißt, durch Gottes Geist als seine Kinder nach seinem Wille geführt zu werden. Und im Vers 21 vom 8. Kapitel, da schreibt die Bibel sogar, oder bezeichnet es dann sogar als herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Wenn wir durch Jesus Christus unser Leben geführt bekommen, wenn er uns bestimmen kann, wenn sein Geist in uns immer mehr Raum gewinnen kann und wir nach seinem Wille fragen, dann sind wir in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und deswegen muss die Führung durch den Heiligen Geist in uns wachsen. Und das, was uns selber immer so wichtig ist, was wir selber denken, unser Leben, das muss abnehmen, zu gestalten. Christus aber muss wachsen und alles andere muss abnehmen in unserem Leben. Deswegen lesen wir in Galater 5, 16 bis 18 auch, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also auch hier wieder dieser Gedanke. Geistesleben ist nicht unter dem Gesetz, sondern das ist Freiheit, noch einmal im Willen Jesu geborgen zu sein. Halten wir fest, Christus hat uns frei vom Gesetz gemacht. Das heißt, das ist jetzt unser Stand. Das ist unsere jetzige Stellung vor Gott, gerecht gemacht, heilig gemacht, rein gemacht durch das Opfer und Blut Jesu Christi. Und das Zweite, wir haben in Christus Freiheit. Und diese Freiheit, die gibt uns jetzt den Wandel im Geist. Das ist unser praktisches Leben. Die Umsetzung des Lebens Jesu in dir und in mir. Das ist die Freiheit. Und was hat es jetzt noch für Auswirkungen auf unser Leben? Ich möchte nur ein paar Aspekte kurz davon ansprechen, weil es so viele Auswirkungen gibt. Denn wenn wir unser Leben mit Jesus leben, dann soll unser ganzes Leben natürlich mit ihm gelebt sein. Dann hat es auf alle unsere Lebensbereiche Auswirkungen. Dann soll unser ganzes Leben unter seiner Herrschaft stehen. Ich habe auch in der Vorbereitung mal aufgeschrieben, auf dem Zettel, was denn da alles dazugehört, freigemacht durch Jesus Christus. Und ich glaube, bei 20 Punkten habe ich irgendwann aufgehört zu schreiben und habe gedacht, hoppla, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Das geht mir jetzt aus dem Ruder, das wird zu viel. Also ich habe mich jetzt auf ein paar wenige beschränkt, wohl wissend, dass es noch wesentlich mehr gibt. Ich möchte noch mal betonen, freigemacht von der Macht der Sünde. Wir können durch den Geist die Taten des Fleisches töten. Wir haben es gerade gehört, was das Fleisch bedeutet. Denken, handeln, wollen, nicht durch Gott bestimmt. Das heißt also, wenn jetzt Dinge passieren, wo wir Entscheidungen treffen müssen, welchen Film schaue ich an oder schaue ich überhaupt den Film an? Wie reagiere ich, wenn mir jemand quer kommt? Gebe ich ihm raus, haue ich ihm rein? Oder nehme ich das in Sanftmut und Demut an? Gibt es andere Möglichkeiten? Und, sucht euch Beispiele aus, wie viele auch wollt. Wie reagiere ich in so einem Moment, wenn die Sünde an mich klopft, wenn Versuchung kommt? Wir haben es jetzt erst in der Jugendstunde, ein wunderbares Thema, über Versuchung und Anfechtung gehabt. Was passiert, wenn die Versuchung kommt? Der Luther hat mal gesagt, wenn die Vögel über unseren Kopf liegen, da können wir nichts dafür und können auch nichts tun dagegen. Wenn sie aber ein Nest auf unserem Kopf bauen, dann können wir durchaus was dafür. Bei mir hat es Platz genug. Ja. Bei dir auch, Johann. Ja, ist doch logisch. Ein Nest, wer würde zulassen, dass ein Vogel ein Nest auf den Kopf baut? Und so ist es mit der Versuchung genauso. Wenn irgendeine Versuchung zur Sünde an uns kommt, dass die Versuchung kommt, da können wir nichts machen. Das ist so. Aber was für Auswirkungen sie hat, ob man ihr nachgibt, da können wir sehr wohl was machen. Wenn wir von der Augenlust gereizt werden, jetzt besonders die Männer, dann können wir sehr wohl entscheiden, ob wir einen zweiten Blick riskieren oder nicht. Für den ersten können wir oft gar nichts, aber für den zweiten wohl. Und wie wertvoll ist es dann zu wissen, wir brauchen nicht in der Macht der Sünde zu stehen, oder die Sünde hat keine Macht über uns. Ich kann bewusst sagen Nein und ich schaue jetzt weg. Ich kann auch bewusst sagen, wenn es so darum geht, wisst ihr, kleine Kinder, irgendwo schmeißen sie eine Vase runter, so das Klassische, ja, und dann frage, wer war das? Ich nicht. Also bei unseren, wir haben viele Kinder gehabt, ja, da war das nicht so ganz eindeutig, wer es vielleicht war. Aber wenn man gefragt hat, wer war es, war es immer keiner. Anstatt man doch ganz einfach sagt, Papa, ich war es, mir ist passiert. Ich glaube, ich hätte kein Kind bestraft, das so auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, es tut mir leid, mir ist passiert. Wir haben auch da die Möglichkeit, in so einer Versuchung die Unwahrheit zu sagen, bewusst zu sagen Nein und ich sage die Wahrheit und stehe dazu. Zweiter Punkt, freigemacht, um alles tun zu dürfen. Freigemacht, um alles tun zu dürfen. Stimmt es oder stimmt es nicht?
Was Christus will.
Aha, was Christus will. Hast du das vorher schon gewusst oder heute erst gelernt? Um alles tun zu dürfen. Passt auf, im 1. Korinther 6, 11 und 12, da lesen wir, es ist mir alles erlaubt. Aber es dient nicht alles zum Guten. Und es soll mich nichts gefangen nehmen. Also ganz wichtig, die Freiheit der Kinder Gottes heißt tatsächlich, ich darf alles tun. Das ist tatsächlich so, aber ich muss lernen, in Beziehung mit meinem Herrn Jesus zu fragen, was ist gut und nützlich für mein Leben und auch für das Leben anderer und was ist eher schädlich. Es dient nicht alles zum Guten. Und da ist wieder der Kampf Geist gegen Fleisch. Da muss ich fragen, Herr Jesus, was ist wirklich recht vor dir? Und wohl uns, wir haben das Wort Gottes, wir haben die Führung durch seinen Geist. Er lässt uns das nicht im Blinden. Der 1. Petrus 2, 16, da formuliert es so, als die Freien und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit. Seht, wir sind die Freien, aber wir können die Freiheit durchaus auch zum Deckmantel der Bosheit nehmen, nämlich wenn man denkt, ja, ich bin ja wirklich frei, alles zu tun, also ist es auch gar nicht mehr wichtig, wer letztendlich das entscheidet, was ich tue. Das kann ich auch selber entscheiden. Nein, ja, ich kann. Aber ich soll nicht, weil es nicht zum Guten dient. Weil es das, was ich selber entscheide, letztendlich zur Bosheit führt. Weil das in mir drin steckt. Nur Jesus und was er tut, das ist gut. Nicht sonst. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Stellen wir das doch in den Vordergrund unseres Lebens immer wieder. Herr Jesus, zeig mir, was soll ich tun? Was würdest du an meiner Stelle tun jetzt? Und er wird uns Leitung durch seinen Geist geben. Wir sind frei zum Dienst in der Liebe. Galater 5, 13. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Also auch hier wieder kompakt dieser Zusammenhang. Die Freiheit ja, aber nicht dem Fleisch Raum geben, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denken wir wieder dran, es hat ein Ziel, dass wir frei sind, nämlich, dass Gott verherrlicht wird und dass Gott zu seinem Recht kommt in unserem Leben. Freigemacht, nächster Punkt, um Buße tun zu können. Geschwister, das ist mir gestern Abend so wichtig geworden. Ich sage das einfach offen. Ich bin bei der Predigtvorbereitung am Computer im Büro gesessen. Und plötzlich hat mich das so gemahnt, innerlich gemahnt. Ich wusste nämlich, dass meine Frau oben sitzt. Und wir hatten gerade ein kleiner Zwist miteinander, ich nenne es mal so. Und dann hocke ich da unten und sage, und jetzt bereite ich eine Predigt vor, um heute Morgen über Freiheit zu sprechen, um heute Morgen darüber zu sprechen, dass ich auch Buße tun kann, wenn etwas Böses gelaufen ist, wenn was falsch gelaufen ist. Und was mache ich? Ich hocke hier unten und meine Frau hockt oben und ich tue aber keine Buße. Ich habe alles stehen und liegen lassen in dem Moment und bin hochgegangen und habe gesagt, Sabine, es tut mir von Herzen leid. Mir ist vor Augen gestanden, auf dass wir nicht anderen predigen und selbst verwerfliche werden. Können wir noch sagen, es tut mir leid, wenn man merkt, wir haben uns gegen jemand anderes versündigt, wirklich hinzugehen und zu sagen, es tut mir von Herzen leid, kannst du mir vergeben? Wir haben Freiheit dazu, Buße tun zu können, auch Freiheit dazu zu stehen. Wir haben auch Freiheit, uns nicht selber wichtig nehmen zu müssen. Philipper 2, Vers 3 sagt, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Schaut, ist es so schwierig, die eigene Meinung dran zu geben? Kann man nicht einfach sagen, ja, ich lasse dich stehen, meine liebe Schwester. Ich lasse dich stehen, mein lieber Bruder, in dem, wie du denkst. Ich weiß, ich habe eigene Erkenntnis, aber die ist nicht über allem. Es ist meine Erkenntnis. Und unsere Erkenntnis ist alles Stückwerk, dass wir uns doch dessen immer wieder bewusst sind. Und das führt uns in Demut hinein, weil wir uns bewusst sind, dass wir immer fehlerhaft sein können. Selbst wenn ich so felsenfest von einer eigenen Erkenntnis überzeugt bin, wo ich sagen würde, aber das weiß ich hundertprozentig. Kennt ihr das? Wisst ihr, dann kommt jemand anderes und sagt, ja, du spinnst ja wohl. Ich sehe das aber ganz anders. Und dann ist es gut, wenn wir die Freiheit haben, zu sagen, ja, mein lieber Bruder, ja, liebe Schwester, das kannst du auch so sehen. Ich sehe es zwar im Moment nicht so, aber ich glaube nicht, dass meine Erkenntnis wichtiger und wertvoller ist als die deine. Und auch da kann dann die Liebe wieder wirken. 1. Korinther 8, 1b sagt, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Und zum Schluss, freigemacht, um Befreiung zu vermitteln. Freigemacht, um Befreiung zu vermitteln. Wisst ihr, wohin führt denn diese falsch verstandene, fleischliche, menschliche Freiheit? Wir haben Vorbilder. Wir haben durchaus Vorbilder. Elvis Presley, King of Rock'n'Roll, Michael Jackson, King of Pop, Kurt Cobain und so weiter und so weiter. Ganz berühmte, verehrte Menschen, wo so viele als Vorbilder genommen haben. Tolle Musiker, ohne Frage. Die hatten alles in ihrem Leben. Die hatten völlige Freiheit. Die hatten Geld ohne Ende. Die wussten nicht mehr, wie ausgeben. Und wie haben sie geendet?
in Verzweiflung, in Drogen- und Medikamentenabhängigkeit und letzten Endes im Tod. Die hatten alles, liebe Leute, die hatten alles. Freiheit. Und sie hat sie in Verzweiflung geführt. Warum? Weil sie ohne Jesus waren. Gerettet sein bringt Rettersinn. Und Geschwister, deswegen, wenn wir das wissen, wir sind befreit durch Jesus Christus. Wenn wir das wissen, ja, wir sind seine Kinder, wir dürfen Abba, lieber Vater, sagen, dann wollen wir doch hineingehen in unsere Umgebung und auch denen Menschen, von denen wir genau wissen, dass sie das noch nicht wissen, von dem weitersagen. Freiheit heißt auch weitergeben von dem, was wir erlebt haben und nicht in unserem eigenen Saft schmoren. Und das wünsche ich uns alle miteinander, dass wir die Freiheit, die Gott uns gegeben hat, und die ist wirklich komplett, wir haben nicht mehr die Pflicht tun zu müssen, sondern nur noch in Liebe zum Herr Jesus seine Gebote halten. Und das ist nicht schwer, weil er dabei ist, weil er in uns mächtig ist. Und das auch andere Menschen weiter zu sagen, du, da gibt es eine Rettung, da gibt es Freiheit auch für dich. Häng dich an der Herr Jesus mit deinem ganzen Leben und dann wirst du ein glückliches Leben haben. Nicht ohne Not und Schwierigkeiten, das wäre ein falsches Evangelium, aber ein glückliches Leben, weil wir wissen, wir sind dann befreit in Jesus mit der Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Ja, da möge uns Gott alle miteinander segnen dabei.